Ich wünsche euch allen einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe mich sehr gefreut, wieder mal zu euch zu kommen, nach Zürich. 2,5 Jahre ist schon her, als ich das letzte Mal da war. Also die Zeit rennt. Und es ist schön, euch zu sehen, zumindest halb. So. Ich habe mir gelernt, sehr viel aus den Augen rauszulesen, wenn die Hälfte vom Gesicht weg ist. Ich begrüße alle ganz herzlich, die im Livestream mit dabei sind. Schön, hast du eingeschaltet, bist du mit dabei. Ich werde jetzt auf Hochdeutsch umstellen, weil ich muss mich weniger konzentrieren und nehme mal an, ihr versteht alle Hochdeutsch. Vielleicht sogar besser als Berndeutsch. Ich werde die Predigt auch zu «du» brauchen, das meine ich nicht respektlos, sondern weil Gott ein persönlicher Gott ist und wir sind nicht mal mit Gott per se, oder? Und deswegen brauche ich das «du», wenn jemand das im persönlichen Gespräch nicht will, kann er das so ruhig sagen, das ist überhaupt kein Problem für mich, aber einfach zum Klären. Wir haben Freunde in Südafrika. Und die haben uns als Familie schon mehrmals eingeladen, einmal für eine längere Auszeit, für 3 Monate waren wir dort und sind dann zuerst einmal mit ihnen zusammen, mit ihrer Familie, unserer Familie zusammen nach Namibia gefahren. Mein Freund ist in Namibia aufgewachsen, also sein Vater war Deutscher, aber er ist in Namibia aufgewachsen. Und kannte sich natürlich enorm gut aus in diesem Land. Und unter anderem waren wir einige Tage im Etosha Park. Und das war für mich das erste Mal, dass ich so richtig wilde Tiere in ihrem ganz natürlichen Umfeld beobachten konnte. Wir sind meistens morgen um 5 los mit dem Jeep und haben praktisch den ganzen Tag Tiere beobachtet. Also da kann man sehr viel nachdenken, weil es passiert nicht immer etwas. Und so ein Gedanke, der mir so kam, als ich diese Tiere beobachtete, war, die meisten Tiere leben sehr einfach. Also die wenigsten haben ein Bett. Die meisten schlafen auf dem nackten Boden, einige auf den Bäumen, finde ich schon nicht so praktisch. Und einige sogar im Stehen, das finde ich auch nicht so fein. Die wenigsten von ihnen bauen sich ein Zuhause. Die meisten leben unter dem Zeltdach, Sternendach. Und schon gar nicht stellen Tiere Forschungsteams zusammen, die herausfinden, wie könnte unser Leben vereinfacht oder verbessert werden. Es wird alles nicht gemacht. Und dann sind wir mit dem Auto, ich glaube 1500 Kilometer vom Etosha Park runtergefahren, praktisch in einem Zug und landeten dann in Kapstadt. Cape Town, 4 Millionen Einwohner. Jeder hat ein Dach über dem Kopf, sogar in den Townships, ein Blechdach. Da wurde gebaut wie verrückt. Da gibt es Straßen ohne Ende, Brücken, einen riesigen Hafen. Und mir ging so der Gedanke durch den Kopf, wir Menschen, wir müssen immer etwas bauen. Wir müssen etwas bauen. Irgendwie liegt das in unserer DNA. Ich habe dann mehr angefangen, darüber nachzudenken und habe gemerkt, ja, halt, eigentlich ist das wie ein roter Faden, der sich durch die Bibel zieht. Ganz zu Beginn lesen wir, wie Gott angefangen hat zu bauen. Er schuf Himmel und Erde. Dann baute er den Menschen. Schuf den Menschen. Hatte Gemeinschaft mit dem Menschen. Und was gab Gott den Menschen? Einen Auftrag. Bauen. Sie sollten den Garten bebauen. Sie sollten die Gemeinschaft mit Gott genießen. Und da kam dann die Versuchung ins Spiel. Ja, Gott meint es gar nicht so gut mit euch. Er lässt euch arbeiten. Er will nur nicht, dass ihr so werdet, wie er ist. Er hält euch klein. Und die Menschen waren anfechtbar auf dieser Ebene. Sie wollten sein wie Gott. Und es kam zum Bruch. Sie mussten den Garten Eden verlassen. Sie verloren die Gemeinschaft mit Gott. Und was machten die Menschen nachher? Sie fingen an zu bauen. Sie bauten Städte. Dann kamen sie auf die Idee, wir bauen einen Turm, der bis in den Himmel reicht, weil wir wollen immer noch sein wie Gott. Wir wollen uns an seine Stelle setzen. Gott sah das, es kam zum Gericht. Gott hat einen ganz sensiblen Punkt in der Gemeinschaft, in der Beziehung zwischen Menschen gestört. Die Sprache, die Kommunikation. Sie redeten miteinander und konnten einander plötzlich nicht mehr verstehen. Und dann fing Gott wieder an zu bauen. Er beruf einen Mann mit seiner Familie und sein Ziel war, aus diesem Mann, Abraham, ein eigenes Volk zu bauen, zu schaffen. Ein Volk, das auf ihn ausgerichtet ist. Ein Volk, das nicht sein will wie Gott, sondern diesen Gott ehrt und ihn an seine Stelle lässt. Ein Volk, das zu einem Segen wird für alle anderen Völker. Aber dieses Volk hat diese Berufung nicht ausgefüllt. Sie wollten immer noch sein wie Gott. Und sie wollten nicht den Völkern dienen, sondern sich abschotten von den Völkern. Sie fühlten sich als etwas Besseres als die Heiden, die Völker. Und Gott fing wieder an zu bauen. Er wurde Mensch in Jesus Christus, kam in diese Welt hinein und begann jetzt ein neues Volk Gottes zu bauen, ohne diese Identität Israel. Jetzt spielt es keine Rolle mehr, ob du ein Nicht-Jude bist oder ein Jude. Er baut ein einziges Volk aus allen Völkern, aus allen Nationen. Und dieses Volk soll wiederum ein Segen sein für alle anderen Völker. Dallas Willard hat diese ganze Heilsgeschichte mit folgenden Worten zusammengefasst. Das Ziel Gottes in der Geschichte ist eine allumfassende Gemeinschaft liebender Menschen mit Christus in ihrer Mitte als ihrem Erhalter und ihrem herrlichsten Glied. Und damit sind wir im Neuen Testament gelandet. Damit sind wir bei der Gemeinde gelandet. Und es ist so wichtig für uns Christen, dass wir uns im Klaren werden darüber, was unsere geistliche Identität ist. Ich kann heute Morgen nur einen ganz kleinen Aspekt davon betonen, aber unsere Identität als Nachfolger von Jesus ist, dass wir lebendige Steine sind. Ich habe diese Predigt überschrieben mit dem Thema »Allein geht man ein«, weil ich den Eindruck habe, gerade hoffentlich gegen Ende der Pandemie, ist es so wichtig, wieder zu erkennen, wie zentral Gemeinschaft ist und wie wichtig Gemeinschaft im Plan Gottes ist für uns. Wir lesen über diese Identität von uns Christen in 1. Petrus 2, Vers 5 folgendes. Auch ihr seid solche lebendigen Steine, aus denen Gott sein Haus, die Gemeinde aufbauen will. Merken wir, Gott ist immer noch am Bauen. Er baut jetzt einen Tempel mit uns. Und hier geht es um unsere Identität. Da steht ja nicht, ihr müsst lebendige Steine sein. Oder ihr sollt lebendige Steine sein. Nein, ihr seid's. Wir sind es, diese lebendigen Steine. Es gehört zu unserer Identität, dass wir zusammengehören, denn ein einziger lebendiger Stein, der ist nicht viel wert. Aber viele Steine, die ein Haus bilden, sind sehr wertvoll. Also wir gehören zusammen und werden da weiter aufgebaut. Habt ihr gewusst, dass die Engel die Gemeinde jeden Tag beobachten? steht im Epheserbrief Kapitel 3, Vers 10. Sie beobachten die Gemeinde und lernen. Sie lernen die Weisheit Gottes immer besser kennenlernen. Warum kommt in der Gemeinde die Weisheit Gottes zum Ausdruck? Weil die Gemeinde sein Bauwerk ist. Ich werde nachher noch einige Sachen dazu sagen. In diesem Epheserbrief steht auch, dass die Gemeinde der neue Mensch ist. Und das muss man sich heilsgeschichtlich auch mal vor Augen halten. Gott schuf zuerst Himmel und Erde und dann zuletzt den Menschen und setzte ihn auf die Erde. Seit 2000 Jahren schafft Gott den neuen Menschen. Das ist schon Teil der neuen Schöpfung. Und ganz am Schluss wird er noch einen neuen Himmel und eine neue Erde machen, wo dieser neue Mensch dann lebt. Also die Gemeinde, wir. Also Gott ist seit 2000 Jahren schon dran, die neue Schöpfung zu schaffen, während er für die erste gerade mal 7 Tage gebraucht hat. 6. Und wir dürfen da Teil davon sein. Also jedes Mal, wenn ich darüber nachdenke, denke ich, was ich, kleiner Pimpf, darf da bei diesem 2000-jährigen Bauwerk Gottes schon dabei sein. Ich darf dazugehören. Was ist das für ein Vorrecht? Und deswegen bin ich so fasziniert von Gemeinde. Wir waren kürzlich eingeladen bei Freunden, die gerade ein Haus bauen. Wir waren zum Essen eingeladen, aber das alles bestimmende Thema bei diesem Essen war ihr Haus. Irgendwann, als wir so langsam fertig waren, hielt der Mann nicht mehr aus und holte die ganzen Pläne, hat die alle ausgebreitet da auf dem Tisch und hat alles erklärt, voll begeistert. Meine Begeisterung hielt sich ein bisschen in Grenzen, ehrlich gesagt. Und dann kam die Frage: Ja, wollt ihr nicht mit uns auf die Baustelle gehen? Und das ist so eine Frage, wo du dann nicht weißt, soll ich jetzt ehrlich oder freundlich sein? Ja, es ist nicht immer so einfach zu entscheiden. Ich habe mich dann für freundlich entschieden und habe gesagt, ja, gehen wir. Wir sind dann hingefahren und ich sah einen kalten, nassen, dreckigen Rohbau. Aber meine Freunde, dieses Ehepaar, die sahen etwas ganz anderes. Die haben beschrieben, wie das alles fertig ausschaut. Die haben davon gesprochen, dass man den Eindruck hatte, die sind schon eingezogen. Die leben schon ein Jahr da drin. Aber es war doch ein Rohbau. Und plötzlich ist mir der Groschen gefallen und es wurde für mich zu einer unglaublich tiefen geistlichen Lektion. Wir haben in der Bibel die ganzen Pläne, die Gott hat mit der Gemeinde. Wir finden etwa 100 verschiedene Bilder, die die Schrift gebraucht, um uns zu zeigen, was Gemeinde ist. Und diese Bilder sind meistens Bilder, wie es am Schluss aussehen soll. Jetzt ist Gott am Bauen und wir sind auf einer Baustelle. Da ist vieles dreckig. Da ist vieles noch unvollkommen, da passieren noch Fehler, da ist vieles eben nicht so, wie es sein sollte oder wie wir uns das wünschen. Aber wenn wir die Pläne vor Augen haben, dann macht Gemeinde richtig Spaß, weil wir wissen, wo es hingeht und Gott wird sein Ziel erreichen, hundertprozentig. Und das finde ich ganz gewaltig. Ich nehme 2 kleine Pläne hervor heute Morgen, nicht 100, 2. Im Alten Bund gab es einen einzigen Tempel und Gott hatte gesagt, ich werde in diesem Tempel wohnen, das ist mein Wohnort. Und das Volk soll sich dort versammeln, um ihn anzubeten. Wer in Jerusalem Gott ganz nahe sein, in Israel Gott ganz nahe sein wollte, der musste nach Jerusalem gehen. Zum Tempel. Seit 2000 Jahren baut Gott immer noch einen einzigen weltweiten Tempel. Aber dieser weltweite Tempel wird an jedem Ort, wo lebendige Gemeinde Jesu ist, offenbar. In Albisrieden kann man hier Gott begegnen. Man kann hier Gott kennenlernen. Es ist sein Tempel. Gott baut sein Bauwerk nicht mehr aus irgendwelchen Bausteinen oder Holz, nicht einmal mit Edelmetall. Gott baut seinen Tempel mit dem wertvollsten Material, das er auf diesem Planeten findet. Und das bist du und ich. Wir sind die lebendigen Steine, die er benutzt, um sein Haus zu bauen. Aber hast du dir schon mal überlegt, wie das, was das heißt, mit lebendigen Steinen ein Haus bauen? Oder du nimmst einen Stein, legst ihn dahin, weil du eine Mauer machen willst, holst den nächsten und willst ihn daneben setzen und der ist schon wieder weg. Weil der ist ja lebendig. Der kann ja hingehen, wo er will. Also ich kann mir nichts Frustrierendes vorstellen, als mit lebendigen Steinen ein Haus bauen zu wollen. Aber diese Herausforderung hat sich Gott gestellt und er schafft es. Und deswegen lernen die Engel jeden Tag die Weisheit Gottes besser kennenlernen an Gemeinde. Natürlich wäre es sinnvoll, wenn wir als lebendige Steine an dem Platz bleiben, an dem Gott uns hingestellt hat. Das wäre schon sinnvoll, aber es passiert häufig nicht. Lebendige Steine sein bedeutet, wir werden getragen von anderen Steinen. Es bedeutet, wir tragen andere. Und was jetzt uns Individualisten im Westen gar nicht gefällt, ist, rechts und links ist auch einer. Das engt dann ganz schön ein, oder? Das ist mühsam. Und das bei lebendigen Steinen erzeugt das Reibung. Und wenn wir mit dieser Reibung gesund umgehen, dann entsteht Sozialkompetenz. Dann werden wir beziehungsfähiger. Ein Punkt, warum Gott mit uns als lebendigen Steinen den Tempel bauen will. Ein zweites Bild: Die Gemeinde ist der Leib von Jesus. Der Kopf ist im Himmel. Aber sein Körper ist hier und wir sind sein Körper. Und jeder von uns ist ein Glied an diesem Leib. Und Gott möchte uns jetzt am richtigen Ort einrenken, damit der Leib dann richtig funktioniert. Also auch das wieder dasselbe Bild eigentlich wie beim Tempel. Wenn man jetzt all diese Bilder, die wir im Neuen Testament finden, zusammennimmt, gibt es eine Schnittmenge, die bei jedem Bild gleich ist. Jesus Christus steht immer im absoluten Zentrum. Er ist der Ursprung von dieser Gemeinschaft. Er trägt diese Gemeinschaft. Er lebt in dieser Gemeinschaft. Diese Gemeinschaft wächst durch ihn und wird durch ihn vollendet werden. Er baut seine Gemeinde. Und ich darf mit dabei sein. Diese neue Gemeinschaft mit Christus in der Mitte hat eine unglaubliche Kraft, weil er mit seiner Auferstehungskraft gegenwärtig ist. Ich würde jetzt gern noch lange über die Schönheit, die Kraft und das Potenzial der Gemeinde sprechen. Ich habe ein bisschen wenig Zeit. Ich habe kürzlich auf dem Seminar für biblische Theologie unterrichtet. Dort konnte ich 10 Stunden lang über dieses Thema reden. Heute glaube ich nicht, oder? Gut. Ich nehme ein Beispiel, das zeigt, was die Kraft der Gemeinde Jesu ausmacht. Jesus verändert durch die Gemeinde Menschenherzen grundlegend. Susanne hat gesagt, wir haben mit Glaubensgrundkursen begonnen. Bei einem dieser Kurse kam ein Ehepaar zum Glauben. Und durch dieses Ehepaar lernte ich ihren Sohn kennen. Also sie haben zwei Söhne, Martin. Dieser Martin war mit 13 Jahren an Krebs erkrankt. Das hat diese Familie total durchgeschüttelt. Also der Mann hatte mit psychosomatischen Problemen zu kämpfen. Die Frau war depressiv. Der Sohn lag eigentlich nur noch im Bett und wollte sterben. Das war die Familie, wie ich sie kennengelernt habe. Dann kamen die Eltern zum Glauben. Und das bewirkte bei ihnen eine dermaßen große Veränderung, dass Martin mich unbedingt kennenlernen wollte. Martin war mit 13 erkrankt, dann Chemos gemacht, der Krebs wurde besiegt, aber sein ganzer Organismus zerstört. Er war in der Zwischenzeit 25 Jahre alt, wog keine 50 Kilo, lag nur noch im Bett rum und wollte sterben, aber wollte eben dann noch mit mir reden. Und ich habe ihn dann besucht und eine der ersten Fragen, die Martin stellte, war: Was hast du mit meinen Eltern gemacht? Ich bin unschuldig, ich habe nichts gemacht. Die sind so verändert. Die strahlen plötzlich eine Freude aus. Und an den Umständen hat sich überhaupt nichts verändert. Und ich habe ihm dann erklärt, das ist Jesus. Sie haben die Erlösung in Jesus erlebt. Sie haben ein neues Leben bekommen. Und dann sagte Martin, ich will unbedingt beim nächsten Glaubensgrundkurs dabei sein. Da habe ich gesagt, ja, meinst du, das geht? Er hat gesagt, ich werde alles tun, dass das geht. Organisierte dann ein Taxi und erschien am ersten Abend mit einem Katheterständer, hatte sich reingeschleppt in den Saal. Er kam zum Glauben an Jesus und erlebte diese Freude genauso. Er hatte eine Ausstrahlung, dass viele Menschen, die ihn besucht haben, später gesagt haben, ich ging als Gesegneter nach Hause. Wir haben intensiv gebetet dafür, dass er Heilung erlebt, körperliche Heilung. War offensichtlich nicht Gottes Wille, er hat noch 2 Jahre gelebt. Aber in diesen 2 Jahren wurde er für so viele Menschen zum Segen, dass mindestens 12 Leute direkt durch ihn zum Glauben kamen. Und an seiner Beerdigung waren 600 Menschen, die ganz klar das Evangelium gehört haben. Und viele haben bezeugt, dieser Martin war ein anderer Mensch geworden. Das ist die Kraft der Gemeinde Jesu, durch die Jesus wirkt. Wenn Gemeinde in ihrer Berufung lebt, dann ist sie eine Hoffnung für die Welt. Und für viele Menschen sogar die einzige Hoffnung, weil sie durch die Gemeinde Jesus kennenlernen können. Nun, was ist die Vision von Jesus für seine Gemeinde? Wir lesen in Sprüche 29, Vers 18, wo keine Vision ist, da verwildert ein Volk. Also wenn keine Vision mehr vorhanden ist, dann werden Menschen orientierungslos. Sie wissen nicht mehr, wo es lang geht. Jetzt ist natürlich mal die Frage, ja, was ist denn eine Vision? Kurt und Stefan sind 2 Jungschärler, 12 Jahre alt. Sie waren in einem Jungscharlager mit dabei. Sie bekamen eine Aufgabe, jeder bekam ein Stück Holz und ein Schnitzmesser. Und sie durften schnitzen, was sie wollten. Beide waren begeistert von dieser Aufgabe. Beide haben sich sofort an die Aufgabe gemacht, angefangen zu schnitzen. Beide waren vorsichtig. Beide waren mit Haut und Haaren dabei, voll konzentriert. Also jeder, der die beiden beobachtet hat von außen, hätte gesagt, die machen beide genau dasselbe. Aber das Endergebnis war dann doch sehr unterschiedlich. Stefan hatte ein Bild vor Augen. Er wollte ein Schiff schnitzen. Und deswegen hat er alles, was nicht aussah wie ein Schiff, weggeschnitzt, damit er zu diesem Schiff kommt. Also er hatte ein Bild, eine Vorstellung, was daraus werden sollte. Er hatte eine Strategie, wie er das umsetzt, und er hatte ein Gespür für die Übergänge. Kurt, er hatte kein Bild. Er hat einfach geschnitzt, bis nichts mehr da war. Ja, es waren ein Haufen Späne im Schluss. Das ist der Unterschied zwischen Vision haben und keine Vision haben. Und ich bin sehr viel in Gemeindeberatung und ich habe festgestellt, wenn man Gemeinden von außen beobachtet, würde man sagen, die schnitzen alle dasselbe. Sie haben Gottesdienste, sie haben Kleingruppen, sie haben Jungschar, sie haben Seniorenarbeit und. Sie machen alle dasselbe. Aber es gibt Gemeinden, die haben eine Vision, und es gibt Gemeinden, die haben keine Vision. Und das Ergebnis spürt man. Das spürt man. Nun, in unserem Vers steht, der ist übrigens aus der Elberfelder Übersetzung, dort steht im Haupttext, wo keine Offenbarung ist, da verwildert ein Volk. Und Vision steht in den Fußnoten. Weil man dieses hebräische Wort eben so beidseitig übersetzen könnte, mit Vision und mit Offenbarung. Aber ich glaube, das ist ganz absichtlich so gemacht. Wir brauchen nämlich eine Vision auf der Grundlage der Offenbarung Gottes. Ich glaube nicht, dass wir als Gemeinde einfach so aussuchen können, welche Vision wir haben wollen, sondern wir müssen die Vision haben, die Jesus für die Gemeinde hat. Aber die muss klar sein. Und dieses Bild müssen wir haben. Was hat Jesus für eine Vision? Ich kann auch da nur ein paar Aspekte zeigen. Er hat gesagt, Matthäus Evangelium Kapitel 16, Vers 18, ich will meine Gemeinde bauen. Merkt ihr, er ist am Bauen. Ich will meine Gemeinde bauen. Und kein Feind wird sie vernichten können, nicht einmal der Tod. Also dieses Bauwerk wird vollendet werden. Aber es ist Jesus, der seine Gemeinde baut. Wir haben vorher gesehen, es ist Jesus, der im Zentrum dieser Gemeinschaft sein soll. Es ist Jesus, der seine Gemeinde baut. Aber die große Quizfrage ist, wie macht er das? Wie baut Jesus seine Gemeinde? Wenn man jetzt wieder diese neutestamentlichen Bilder von Gemeinde zueinander nimmt, ergibt sich folgendes Bild. Durch eine Gemeinschaft von Menschen, in deren Leben er regieren kann. Durch eine solche Gemeinschaft baut er Gemeinde auf. Eine Gemeinschaft, die auf ihn ausgerichtet ist, die ihn ins Zentrum stellt. Eine Gemeinschaft, die nach innen eine gute Gemeinschaft lebt. Und die gegen außen ein Segen ist für die Menschen, die noch nicht zu dieser Gemeinschaft gehören. Ganz kurz zusammengefasst. Oder wie es Jesus ausdrückt, wie der Vater mich ausgesandt hat, so send ich auch euch. Also wenn es um die Vision der Gemeinde geht, müssen wir Jesus beobachten in den Evangelien, wie hat er seine Sendung gelebt, weil er will diese Sendung auch jetzt durch seinen Leib leben, durch uns. Nun, diese Sendung ist geprägt von bestimmten Werten. Werte bestimmen unser Denken, unser Fühlen, unser Handeln und ergeben schlussendlich einen Lebensstil. Jeder von uns lebt nach bestimmten Werten, bestimmten Überzeugungen, ob uns das bewusst ist oder nicht, ob wir die mal aufgeschrieben haben oder nicht. Wir tun es einfach. Und die Frage ist jetzt, welche biblischen Werte sind bei dieser Gemeinschaft im Zentrum, bei denen er regieren kann? Ich nehme auch da nur die allerwichtigsten. Jesus wurde gefragt, was ist das Wichtigste? Und er hat geantwortet, liebe Gott, den Herrn von ganzem Herzen. Aus ganzer Seele, mit deinem ganzen Verstand, das ist das erste und wichtigste Gebot. Ebenso wichtig ist aber das Zweite. Liebe deinen Mitmenschen, wie du dich selber liebst. Alle anderen Gebote und alle Forderungen der Propheten sind in diesen Geboten enthalten. Also Jesus hat hier mit dieser Aussage das ganze Alte Testament zusammengefasst. Liebe Gott, liebe den Nächsten wie dich selbst. Und deswegen ist es doch einfach nur logisch, wenn er dann sagt, an was erkennt man meine Gemeinde? An Liebe, oder? Ihr sollt einander lieben, so wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe füreinander wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Also lebendige Gemeinde erkennt man am Umgang der Gläubigen miteinander. Das fand ich extrem erschütternd jetzt in den letzten anderthalb Jahren, wie Christen zum Teil miteinander umgegangen sind. Unglaublich. Also von dieser Liebe nicht zu spüren. Und da kommen dann liebe Geschwister zu mir und sagen, du Jürg, aber es ist immer Liebe, Liebe. Was ist denn Liebe? Meine Standardantwort ist, weißt du, was lieblos ist? Ja, also das Gegenteil davon ist Liebe. Die Welt wird erkennen, dass an uns erkennen, dass wir seine Jünger sind, an der Liebe. Und das ist sein Ziel, dass die Gemeinschaft, in der er regiert, Auswirkungen hat auf die, die noch nicht dazugehören. Und deswegen hat er dann gesagt, geht hinaus in die ganze Welt, ruft alle Menschen in meine Nachfolge, tauft sie und führt sie hinein in die Gemeinschaft mit dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist, lehrt sie so zu lieben, wie ich es euch aufgetragen habe. Die Gemeinde ist für die Welt da. Jesus will durch die Gemeinde die erreichen, die nicht dazugehören. Und hat uns diesen Auftrag gegeben, den mich als Missionsleiter manchmal ziemlich überfordert. Alle Menschen, das ist so ein Begriff, alle Menschen. Und dann muss ich mir wieder den Rahmen bewusst machen, in dem Jesus das gesagt hat. Er hat nämlich vorher gesagt, ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf der Erde erhalten. Also Jesus sagt, hey Leute, ich kann alles tun. Ich kann alles tun. Deswegen geht einfach. Es kommt doch nicht darauf an, was ihr könnt. Uninteressant. Ich kann alles tun. Und ich kann euch gebrauchen. Wenn ihr euch gebrauchen lassen wollt. Und er hat gesagt, am Schluss, auf diesem Weg zu gehen, ihr dürft sicher sein, ich bin immer und überall bei euch, bis ans Ende der Welt. Seine Allmacht und seine Allgegenwart hat er verheißen rund um diesen Auftrag. Wir haben uns als Gemeinde dann gefragt, ja gut, wie können wir das jetzt alles runterbrechen als Gemeinde zu einer Vision, die jeder auswendig kann und die wir umsetzen wollen, die wir leben wollen. Wir haben es mal so versucht, dass wir gesagt haben, unsere Vision ist, aus verlorenen Menschen, und damit wollten wir uns bewusst machen, die sind für Gott im Moment verloren. Aus verlorenen Menschen hingegebene Jünger zu machen. Das heißt, alles, was wir als Gemeinde tun, musste zwei Fragen bestehen. Die erste Frage lautete immer, hilft es, dass verlorene Menschen gerettet werden, wenn wir das tun? Wenn da ein Nein kam, dann musste wenigstens die zweite Frage dann mit Ja beantwortet werden können. Hilft es, dass gerettete Menschen nicht einfach nur Gemeindebesucher, Gottesdienstbesucher werden, sondern dass gerettete Menschen geistlich so wachsen, dass sie hingegebene Jünger sind? Hilft es dazu? Und nur wenn eine dieser zwei Fragen mit Ja beantwortet werden konnte, oder sogar beide, haben wir das getan. Sonst haben wir es sein lassen, weil wir eine Gemeinde sein wollen, die von der Vision von Jesus geprägt ist. Ich habe begonnen damit, dass es in unserer DNA liegt, etwas zu bauen. Jesus baut seine Gemeinde. Jesus will uns als lebendige Steine in seinem Tempel einsetzen. Die Frage, die ich euch mitgeben möchte für die nächste Woche ist: Was baust du im Moment gerade mit deinem Leben? Wo ist dein Fokusbauwerk, in das du deine Zeit, deine Kraft, dein Geld investierst? Und wenn du die Antwort hast, dann die zweite Frage: Welchen E-Wert hat dieses Bauwerk? Welchen Wert in der Ewigkeit hat dieses Bauwerk? Welchen E-Wert? Was baust du im Moment? Welchen E-Wert hat es? Sollte sich jeder merken können? Und ich möchte euch herausfordern, mal mit Jesus ein bisschen darüber zu reden. Ich will beten. Danke, Herr Jesus, dass du deine Gemeinde baust weltweit. Heute bist du wieder dran. Ich habe heute Morgen gerade über Ruanda gelesen, was da in den letzten 20, 30 Jahren alles passiert ist, wie viele hundert Gemeinden entstanden sind, Tausende und Abertausende, die zum Glauben gekommen sind. Danke, dass du deine Gemeinde baust. Und wir sehnen uns danach, dass du das auch hier wieder viel mehr tust in Europa, dass du uns da mit hineinnimmst. Und ich bitte dich, dass du uns zeigst, wie du unser Leben einsetzen willst in deinem Bauwerk. Dass wir, jeder von uns, einfach da in seiner Klarheit wachsen kann, was dran ist von dir, Herr. Ich danke dir für diese Gemeinde. Ich danke dir, dass hier ein Tempel von dir steht, durch den du die Stadt Zürich, Albisrieden, erhellen willst und hineinwirken willst. Danke, dass du das tust. Amen.